Gut, also ich hoffe, ihr seht mich hier vorne im Eck. Ich finde, jeder, der heute da ist, hat einen Pokal verdient bei dem Wetter, hierher zu kommen zu so einem Thema. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte als Student, also Respekt. Ich würde das Thema grüne Mode heute ein bisschen vertiefen, und zwar möchte ich mal die ganzen Produktionsprozesse anschauen, wie ein T-Shirt, wie ein Jeans hergestellt wird. Es werden regelmäßig irgendwelche Themen aufgepoppt in den Medien. Aktuell ist es Bangladesch und dort der Arbeitsschutz. Also ich glaube, vor 2 Monaten sind einige Fabriken in Flammen aufgegangen und etliche Menschen gestorben. Und ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt seit über 10 Jahren, und man hat eigentlich jedes Jahr 2 oder 3 Themen, die kommen und dann aber auch wieder gehen. Also aktuell ist es Bangladesch. Oftmals sind es Arbeitsbedingungen. Greenpeace hat eine Detox-Kampagne gefahren letztes Jahr, die kennen vielleicht einige. Und ich möchte jetzt quasi den ganzen Textilproduktionsprozess, der sehr, sehr lang ist, also das ist ein großer Unterschied zu den Lebensmitteln. Wenn ich eine fair gehandelte Ananas nehme, die wächst auf dem Acker. Da wird sie geerntet und dann wird sie nach Deutschland quasi transportiert. Und bei Textilien ist es ja so, dass es da eigentlich erst losgeht. Also die Baumwolle wächst irgendwo und dann wird sie verarbeitet. Und die wenigsten kennen so in die Tiefe rein eigentlich die ganzen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, oder auch die Möglichkeiten, die man damit hat. Und für mich war da immer vieles neu. Und das würde ich heute mal ganz in die Tiefe bearbeiten und vielleicht auch jeden einzelnen Produktionsschritt rausnehmen, sich das mal anschauen und da einfach mal sich Gedanken machen, wo da die Schwierigkeiten sind. Also wo muss man aufpassen, wenn man zum Beispiel Baumwolle anpflanzt. Die meisten denken, es geht auf dem Acker los. Ich will anfangen mit noch einer Stufe früher, also das heißt mit dem Saatgut. Und die wenigsten wissen, dass eigentlich mittlerweile 100% der amerikanischen wie auch der indischen konventionellen Baumwolle genmanipuliert ist. Firmen wie Monsanto massiv den Markt beherrschen, und eigentlich alle neuen Sachen, die man so kauft, eigentlich nicht mit normalem Saatgut hergestellt sind, sondern immer genverändertes Saatgut beinhaltet. Ich möchte mit einer Frau beginnen, die mich sehr, sehr fasziniert hat. Wir hatten die zweimal auf der Biofach zu Gast, ist Trägerin des Alternativen Nobelpreises, und die hat sich genau mit dieser Problematik in Indien beschäftigt. Ich habe die vor 6 Jahren auch mal besucht in Indien, mir das vor Ort angeschaut, und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, unter was für Bedingungen dort die Bauern die Baumwolle anpflanzen. Und ich weiß nicht, ob schon mal jemand gehört hat, aber die letzten 10 Jahren haben sich über 200.000 Baumwollbauern das Leben genommen, aufgrund eben von Verschuldung und aufgrund von Ernteausfällen. Und dieses Thema möchte ich jetzt quasi im ersten Schritt beleuchten. Ich habe relativ viele Videos dabei, weil ich das persönlich immer mit am anschaulichsten finde. Und wird auch in jedem Schritt, also in jedem Video, wenn ihr das seht, ihr könnt gerne Fragen, so Verständnisfragen dazu stellen, und am Schluss gibt es dann eh nochmal eine Fragerunde, wo wir diskutieren können. Aber wenn ihr jetzt irgendwas seht und da ganz konkret irgendwas zu fragen habt, dann tut es immer gleich. Also ich fange an. Ich hoffe, die Technik geht. Gerade war ein bisschen schwierig. Ich zeige mal das Video und dann sage ich da noch was dazu.
Trägt die Schuld an der Vernichtung unseres Saatguts, unserer Pflanzen- und Artenvielfalt, unserer Heimat.
Das hört natürlich niemand, Entschuldigung. Jetzt bräuchte man noch.
Gentechnik ist ein falsches.
Ja, ich probiere es jetzt mal übers Mikro. Die schöne Technik. Aber hier sieht man schon mal hier Frau Dr. Vandava Shiva, alternative Nobelpreisträgerin, und ich hoffe, man hört sie auch gleich.
Unsere Heilpflanzen und all unsere anderen Nutzpflanzen. Gentechnik ist
hört jetzt jemand? Nee, ne?
Zu einem hohen Preis, den unsere Bauern bereits bezahlen mussten.
Hört man das hinten? Okay.
Manche
Selbstbestimmung über ihr Saatgut entrissen, die bis dato Sache der Bauern und insbesondere der Frauen war. Unzuverlässiges und ungetestetes Saatgut drängt auf den Markt und treibt unsere Bauern in den Selbstmord. Wir stehen hier genau im Zentrum des Saatguthandels. Auf dieser Seite die Läden von Monsanto, auf der anderen die von Syngenta. Und überall wird dieser Selbstmordsamen verkauft. Gentechnisch veränderte Pflanzen stellen eine der ernsthaftesten Herausforderungen für die Demokratie dar, weil sie etwas sind, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. Unsere Nahrungsmittel und das Saatgut, das die Bauern säen. Auf der Verbraucherebene ist inzwischen klar, dass es nicht einen einzigen Menschen auf der Welt gibt, der nicht wissen möchte, was in seiner Nahrung enthalten ist. Kennzeichnung wird gefordert, Information und Aufklärung. Sind sie informiert, sagen fast alle, dass sie diese Nahrung nicht wollen. Das Essen sei besser ohne Gentechnik.
We don't want this stuff. Our food is better off without genetic engineering. In spite,
trotz der Mehrheit der Öffentlichkeit, wird das Land mit genmanipuliertem Saatgut überschwemmt. Nicht, weil sich die Bauern oder Verbraucher dafür entschieden hätten, sondern weil die Bauern zu Sklaven der Gentechnik gemacht worden sind.
In today's world of genetically engineered crops.
Gandhi legte die Sherka, das Spinnrad, in die Hände der Inder und sagte, solange wir unsere eigenen Stoffe weben können, können wir diese Macht loswerden. Und wir haben es geschafft. Das Spinnrad wurde zum Instrument und Symbol von Freiheit. Dann überlegte ich mir, wodurch wir Freiheit von der Gentechnikindustrie erlangen können. Eine verantwortungslose und profitorientierte Industrie, die außer Kontrolle gerät. Also begann ich, eine Physikerin, Samen aufzubewahren und gründete Navdanya. Das war das erste Stück Land, das wir kauften. Bis heute haben wir 260 Sorten Reis angebaut, die in diesem Klima reifen. Auch in vielen anderen unterschiedlichen Regionen, etwa in Orissa oder Bengal, wurden bislang über 2000 Reissorten gesammelt und erhalten.
Okay, das war so eine erste Einführung. Ich möchte mal ganz kurz meine Eindrücke schildern, die ich hatte, wie ich in Indien und wie ich in dem Projekt war. Man muss sich Indien als gerade so ein Land vorstellen, dass also nicht so wie in Amerika, wo genmanipulierte Saatgut auch angepflanzt wird, dass also keine Äcker bewässert werden, sondern die Bauern laufen da mit Badeschlappen rum, haben die Pestizide irgendwie auf dem Rücken, bringen die ohne Schutzkleidung auf die Äcker auf. Und die Monsanto oder dieses Saatgut braucht, um zu wachsen, relativ viel Wasser. Das heißt, es braucht quasi ähnliche klimatische Bedingungen wie in Amerika und es braucht vor allen Dingen Bauern, die ihre Äcker wässern können. Und wer schon mal in Indien war, weiß, wie heiß es da ist und wie schwierig das ist, sowas zu machen. Und Monsanto macht das total geschickt. Ich habe das selber mir erzählen lassen von jemandem, der dort gearbeitet hat und für Monsanto, glaube ich, über 7 Jahre Schulungen mit Bauern gemacht hat. Und was die machen, die machen quasi so Musterfelder, da pflanzen quasi ihr Saatgut und die werden von Monsanto dann auch gewässert und da wächst also wunderschön die Baumwolle und die kann dann quasi die ganzen Baumwollbauern aus der Region dahin, zeigen denen, wie toll das wächst und wie schön doch dieses Saatgut ist. Also stecken die in Busse, fahren die rum und die sind dann völlig begeistert und denken, wenn sie das kaufen, passiert auf ihren Äckern quasi genau dasselbe. Und alles wird gut und die sind dann immer total glücklich am Anfang und dann stellen sie meistens nach einem oder nach 2 Jahren fest, wie schwierig das ist. Also genmanipuliertes Saatgut kann man nur einmal pflanzen, das heißt, du hast kein Saatgut fürs nächste Jahr, du musst es wieder kaufen. Wenn es so schlecht gewässert ist, die Äcker haben sie meistens einen Ernteausfall, dadurch kommen sie in diese Schuldenfalle rein und nicht wenige von ihnen, und das ist der nächste kleine Film, begehen dann tatsächlich Selbstmord, was nochmal Gründe hat, die ich hier ganz kurz nochmal zeigen will.
Entschuldigung. Verkaufsmorde in Indien. Die verheerenden Folgen durch Monsanto. Von Iqbal Ahmed. Monsantos Vorgehen in Indien ist ein Beispiel für die Monopolisierung und die Manipulation der Marktwirtschaft, der Tradition, der Technologie und schlechte Regierungsarbeit. Der weltgrößte Hersteller gentechnisch veränderten Saatgutes verkaufte in den letzten 10 Jahren gentechnisch veränderte Ware zum Nutzen der indischen Landwirte. So zumindest behauptet es das Unternehmen. In einem Land, in dem es mehr als 550 Millionen Landwirte gibt, die zum großen Teil arm und wenig gebildet sind und die Märkte für landwirtschaftliche Güter immer noch von wenig effizienten Geschäfts- und Handelspraktiken geprägt sind, versuchte die indische Regierung, die Märkte durch die Abschaffung von Subventionen und Krediten an die Landwirte zu reformieren. Aber die Regierungsreform verbesserte die Lage der Landwirte nicht. Auf Druck der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds setzte die indische Regierung eine Liberalisierung des Marktes in Indien durch, was bedeutete, dass die Regierungssubventionen und die von der Regierung gedeckten Kredite an die Landwirte wegfielen. Jetzt trat der amerikanische agroindustrielle Großkonzern Monsanto mit seinem wundersamen, gentechnisch veränderten Saatgut auf den Plan, um das Leben der armen Landwirte von Grund auf zu verändern. Für Monsanto ist es eine Sache, Landwirte davon zu überzeugen, künstliches Saatgut einzusetzen, um ihre Lebensumstände zu verbessern. Aber es ist eine ganz andere Sache, die Natur und Technik zu manipulieren, um daraus Profit zu ziehen. Leider stellte sich bald heraus, dass sich das gentechnisch veränderte Saatgut, GM-Saatgut, in Indien als nicht so effektiv erwies und auch die Folgen nicht so rosig waren, wie Monsanto versprochen hatte. Vor etwa 3 Jahren erschienen kritische Berichte über Massenselbstmorde unter indischen Bauern, weil diese die finanzielle Last der hohen Preise und das Versagen des GM-Saatgutes von Monsanto nicht verkraften konnten. Monsanto hatte den indischen Bauern sein GM-Saatgut mit dem Versprechen angeboten, dass dies die Ernteerträge vervielfachen würde. Die unbedarften und größtenteils wenig gebildeten Landwirte waren der Ansicht, Monsanto stelle ihnen sozusagen ein Wundermittel zur Verfügung, das ihr gesamtes Leben zum Besseren verändern würde. Sie hatten keine Ahnung, was sie wirklich erwartete. Aber das Saatgut Monsantos lieferte nicht die Ernteerträge, die das Unternehmen versprochen und auf die die Bauern gehofft hatten. Das um vieles teurere Saatgut häufte Schulden an und zerstörte die Anbauflächen. In vielen Fällen ging die Saat überhaupt nicht auf. Den Bauern war nicht bekannt, dass GM-Saatgut einen höheren Wasserbedarf als traditionelles Saatgut hat. Und die Trockenheit in vielen Teilen Indiens trug das Ihrige dazu bei, die Situation noch zu verschärfen. Ohne Ernte konnten die Bauern ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Unter dem Druck der Schuldenlast und der Beschämung, als dumme Bauern dazustehen, die auf Monsanto hereingefallen waren, sahen viele Landwirte keinen anderen Ausweg als den Selbstmord. Einige vergifteten sich mit Pestiziden vor den Augen ihrer Familie. Bis zum heutigen Tag haben in ganz Indien etwa 200.000 Landwirte Selbstmord begangen. Aber das Elend hatte damit kein Ende, im Gegenteil. Die zurückgelassenen Witwen erbten die Schulden und mussten fürchten, ihr Haus und ihr Land zu verlieren. Ohne geregeltes und ausreichendes Einkommen konnten die Kinder die Schule nicht länger besuchen. Der massenweise Selbstmord unter indischen Landwirten wird im Volksmund GM-Völkermord genannt. Auf seiner.
Okay, also muss bloß die Technik im Griff bekommen. Okay, also die Problematik, glaube ich, wird relativ deutlich. Mir persönlich war das, wie ich angefangen habe, relativ neu. Und die Frage ist ja immer, was machen jetzt wir? Also was machen die Leute, die sich mit grüner Mode beschäftigen, anders? Und was für andere Wege gibt es? Und in dem ersten Film hat mir gezeigt, also zum einen ist es natürlich so, dass man verschiedenste Baumwollsamen braucht, um in den verschiedenen Regionen die Baumwolle auch anzupflanzen. Und gleichzeitig gibt es mittlerweile gerade in Indien unheimlich viele wunderschöne Baumwollprojekte, die quasi versuchen, in Anschluss, grüß Gott, ja, kann man gerne mit reinschauen, die quasi versuchen jetzt auf dieser Problematik aufzubauen und mit diesen Bauern zusammen oder auch mit diesen Familien zusammen neue Wege zu gehen. Und so ein neuer Weg ist eben ein Projekt, das heißt Samin, das habe ich auch besucht und die liefern relativ viel Biobaumwolle nach Deutschland zu Unternehmen. Die haben in den letzten, ich glaube, 8 Jahren, angefangen haben sie mit 100 Baumwollbauern, die sie quasi dazu gebracht haben, Biobaumwolle anzubauen, und mittlerweile sind sie bei 8000. Und die Problematik, die man hat, ist, wenn genmanipuliertes Saatgut mehr ausgebracht ist, verunreinigt das natürlich auch andere Äcker. Und deswegen weisen die quasi so Gebiete in Indien aus, wo sie eigene Anbauprojekte haben und dementsprechend dort Biobaumwolle anbauen und mit den Bauern zusammen Fairtrade-Baumwolle produzieren, die dann hier auch von den grünen Labels eben abgenommen wird und verarbeitet wird. Und das zeigt einfach, dass, wenn wir heute auch in jedem einzelnen Teilbereich sehen, dass es immer Alternativen gibt. Also die grüne Mode ist zwar noch jung und sehr, sehr klein, aber sie bietet mittlerweile in sämtlichen Bereichen Alternativen, mit denen jeder leben kann. Also vor 10 Jahren hat man noch die Schwierigkeit gehabt, bestimmte Farben in der Färbung herzubekommen oder bestimmte Materialien herzubekommen, aber heute ist es so, dass man eigentlich alles produzieren kann und das auch unter fairen und ökologischen Bedingungen. Ich mache jetzt einen großen Schritt und gehe mal auf die andere Seite der Kette. Also da ist das Saatgut und die andere Seite ist das, was gerade so die letzten Monate viel in den Medien waren. Das ist da, wo die meisten Arbeiter beschäftigt sind, und das ist natürlich das Thema Konfektion oder da, wo die Sachen zusammengenäht sind. Wenn es um Menschenrechte geht, was ja unser heutiges Thema ist, dann ist das auch der Bereich, wo die meisten Menschenrechte ganz konkret verletzt werden. Viele von euch haben das schon mal gehört haben. Und ich möchte heute eine Organisation vorstellen, die quasi für uns, also für die Leute, die so in der grünen Mode tätig sind, die Grundlage unserer Arbeit ist. Das ist die Fair Wear Foundation. Und die Fair Wear Foundation hat quasi in den letzten Jahren Standards entwickelt, wie produziert werden muss. Und diese Standards dienen quasi uns, also uns, die wir solche Läden führen, oder auch den Labels, die von sich behaupten, fair zu produzieren, die Grundlage für die Arbeit und vor allen Dingen noch einen externen Zertifizierer, der quasi von außen sicherstellt, dass die Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Und auch da habe ich wieder was dabei. Ich sehe jetzt meine ganzen privaten Fotos auch schön. Okay. Genau. Ich zeige vorher mal ein Thema, wie die Großen, ein Filmchen, wie die Großen an das Thema rangehen. Ich finde es ein sehr gelungenes Beispiel von der Kampagne für saubere Kleidung, wie es eigentlich meistens läuft, wenn die Großen darüber nachdenken, fair zu produzieren. Voilà.
Existenzminimum, Arbeitszeiten von bis zu 80 Stunden die Woche, Nicht-Einhaltung von Arbeitsrechten, fehlendem Umwelt- und Gesundheitsschutz, unbezahlten Überstunden.
Darf ich nochmal fragen, hört man das da hinten überhaupt?
Nein.
Das wird ja Sinn machen, wenn ihr das hört, oder? Okay, was haben wir für eine Möglichkeit? Ich kann synchronisieren. Ich habe keine Ahnung. Irgendjemand technikbegeistert, der weiß, wie man den Ton auf dem Beamer bekommt? Keiner? Soll ich es mal laufen lassen?
Ich frage mal den Hausmeister vor, ich glaube, der hat
ja.
Scheiße.
Geht es hinten?
Chef, wir haben ein Menschproblem. Mitarbeiter in Überwachungsverhinderung von Betriebsräten, Arbeitsbedingungen in den Filialen?
Ja, auch, aber man steht vor allem die Flexibilsparte in der Kritik.
Also wegen Löhnen unter dem Existenzminimum, Arbeitszeit von bis zu 80 Stunden die Woche, Nichteinhaltung von Arbeitsrechten, fehlendem Umwelt- und Gesundheitsschutz, unbezahlten Überstunden, Diskriminierung von Frauen, Schlägen, Beschimpfungen, keine Krankenversicherung, Färber. Was können wir tun? Ja. Wir könnten unsere Logos ändern, so in Grün und mit Blumen und so ähnlich wie BP das gemacht hat. Ich habe da mal was vorbereitet.
Machen wir jetzt auf BP oder was?
Alle Mitarbeiter könnten mal sich eintragen, sonst sind Wohlfühlung schuld.
Färber.
Ach, schade. Dann schreiben wir ihm einfach, Nachhaltigkeit hat bei uns einen hohen Stellenwert.
Dieser Satz verpflichtet zu nichts. Was noch?
Wir behaupten einfach, dass wir uns für gute Arbeitsbedingungen sowohl hier als auch für unsere Lieferanten weltweit einsetzen. Wir bemühen uns, melden uns ganz freiwillig, machen hier und da noch kleine Schulungen. Das kommt gut an, aber keine Angst. Unsere Einkaufspraktiken, die ändern wir natürlich nicht. Also wir drücken weiter die Preise. Das heißt, es geht nicht als eingemacht.
Gut.
Ja, dann können wir ja noch ein kleines soziales Projekt unterstützen.
Färber.
Ja, na, so wie Lidl das macht. Also die lassen ja ihre Arbeiterinnen in den Fabriken in Bangladesch einmal im Monat ärztlich untersuchen und weil die ja an chronischer Mangelernährung leiden, da verteilen die dann Vitamin- und Aufbaupräparate. Das kommt gut an. Also die sich kümmern, ne? Und das ist auch super fürs Image. Und das Beste ist, die Kosten, die sind gering, die Arbeitskraft, die bleibt erhalten und der Stundenlohn, der bleibt bei 10 Cent. Ha! Gut, Mann. Ach, eins noch, Färber. Die Forderung nach gesetzlichen Regeln dann immer noch, was machen wir da?
Aber das ist doch keine Gefahr. Unsere Lobby ist doch so stark, ja? Die EU oder die Bundesregierung, die werden doch keine Gesetze verabschieden, die unserem Geschäftsmodell schaden. Hm?
Eine Niere in Bangladesch, die für unseren Konzern produziert, die wird doch niemals ihr Recht in Deutschland einklagen können.
Schön, Färber.
Okay, also ein kleines Imagefilm von der Kampagne für saubere Kleidung. Das ist quasi die deutsche Trägerorganisation der Fair Wear Foundation, die ich gleich vorstellen werde. Und zum Thema Bangladesch und billige Arbeitskräfte als Einführung eben zusätzlich zu diesem Film noch ein Film. Und ja, ich zeige den mal und dann erzähle ich was dazu. Gibt es gar keinen Ton mehr?
Diese Art sind billig, gehen aber auf Kosten derer, die sie produzieren. Und die lassen sich das nicht mehr lange gefallen. Gerade haben sich die Arbeiter in Bangladesch eine Erhöhung des Mindestlohns erkämpft. Dietmar Schumann war für uns in Bangladesch und berichtet über unanständige Löhne, astronomische Gewinnspannen und einen Aufstand der Arbeiter, der wohl gerade erst beginnt.
Die Charmin-Textilfabrik in Ashuniya, einem Vorort von Dhaka. Schwer bewacht von einem Sicherheitsdienst aus ehemaligen Armeeoffizieren. Vor dem Tor eine Sondereinheit der Polizei. Bereits im Einsatz sollten die Arbeiter hier streiken. Jeden Morgen, außer am Sonntag, machen sich 3600 Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Weg in diese Fabrik. Unter ihnen Bilkis Aktan, 18 Jahre alt. In Akkordarbeit werden bei Charmin Hosen genäht, Jeans vor allem, 30.000 am Tag.
Deutschland ist für uns ein großer und wichtiger Geschäftspartner. 50% unseres gesamten Europaexportes geht nach Deutschland.
Wer in Deutschland ist der Hauptimporteur?
Ich denke, das ist H&M. Ja, H&M.
Die deutschen Filialen der Kette Hennes & Mauritz. Eine Jeans kostet dem Importeur in Bangladesch zwischen 2 und 3 Euro. Der Kunde in Deutschland zahlt 29,95 Euro, eine riesige Gewinnspanne. Erzielt durch die extrem niedrigen Löhne der Näherin. Bilkis bekommt am Monatsende 3000 Taka ausgezahlt, umgerechnet 30 Euro. Sie schuftet in der Scharenbildfabrik für einen Stundenlohn von 14 Euro Cent.
Ein Hungerlohn.
Was können Sie hier dagegen tun?
Ich werde dafür kämpfen, dass Sie uns 5000 Taka geben. Notfalls streiten.
Von Anfang Juni an waren Bangladeschs Textilarbeiter, viele Frauen dabei, immer wieder für höhere Löhne auf die Straße gegangen. Die Polizei ging brutal gegen sie vor. Es gab Dutzende Verletzte und 4 Tote. Straßen wurden verwüstet, Kioske brannten. Ein Kampf zwischen verzweifelten Menschen und der mit den Fabrikbesitzern verbündeten Staatsmacht. Zu später Stunde bringt uns Fahrer Feroz in eines der finstersten Viertel von Dakar. Hier hat sich eine Frau versteckt, die von der Polizei gesucht wird. In der Wohnung eines Arbeiters treffen wir die Gewerkschaftsführerin, die die Streiks organisierte.
Unsere Fabrikbesitzer halten die Löhne so niedrig, weil sie gierig auf Profite sind. Wir haben 4 Forderungen. Ein Mindestlohn von 5000 Taka, Zulassung der Gewerkschaften in den Betrieben, demokratisches Arbeitsrecht und Einstellung der Strafverfolgung von Streikenden. Sollten diese Forderungen nicht erfüllt werden, wird es neue Streiks geben.
Bangladesch, der am dichtesten besiedelte Staat der Erde. Auf einer Fläche nicht halb so groß wie die Bundesrepublik drängen sich 180 Millionen Menschen, allein 15 Millionen in der Hauptstadt Dhaka. Die Hälfte der Bevölkerung leidet bittere Armut, viele leben auf der Straße. Besser geht es den 4.500 Besitzern der Textilfabriken und Nähereien, doch auch sie stehen unter Druck. Nicht nur die Löhne steigen, auch die Kosten für Garne und Stoffe aus China und Indien, die in Bangladesch verarbeitet werden. Besuch im Unternehmerverband.
Ich hoffe, dass unsere Kunden ein Verständnis dafür haben, dass wir jetzt die Preise erhöhen müssen. Die Tage sind vorbei, an denen wir für 1 Euro einen Pullover produzieren konnten. Es wird viel geklagt über die niedrigen Löhne in Bangladesch, seit 10 Jahren schon. Also zahlen wir jetzt mehr. Aber wenn wir die Löhne erhöhen, müssen wir auch die Preise anheben.
Bangladesch 17 Uhr, Feierabend. Nach 8,5 Stunden Arbeit verlässt Bilkis die Scharnmäherei. Sie wohnt im Dorf nebenan, wo der Konzern Gemeinschaftsunterkünfte für die Arbeiter gebaut hat. Auf dem Weg nach Hause kauft sie ein für das Abendessen. Reis, Kilopreis, 40 Taka, 40 Cent. Für 1 Kilo muss sie über 3 Stunden arbeiten und der Preis steigt wöchentlich. Wie viel Reis kaufen Sie?
2 Kilo.
Warum so wenig?
Ich habe nicht genug Geld, um mehr zu kaufen. Es reicht immer nur für kleine Mengen.
Kaufen Sie auch Fleisch und Fisch?
Nein, dafür reicht das Geld nicht. Fleisch oder Fisch kann ich mir nur 1-2 Mal im Jahr leisten.
Wir sind umringt von Dutzenden Männern, nicht nur Schaulustigen. Auch Leute vom Geheimdienst der Regierung wollen wissen, was wir tun. Wir begleiten Bilkis noch zum Gemüsestand. Nichts Verfängliches. Mit dem, was Bilkis in der Fabrik verdient, muss sie sich, ihre Mutter und 4 Geschwister ernähren. Der Vater ist Wanderarbeiter und bringt nur wenig Geld nach Hause. In der Gemeinschaftshütte bewohnt die Familie 2 kleine Zimmer mit 2 Betten für 7 Personen.
Okay, also das ist so, was man vielleicht schon mal gehört hat und was so der ganz normale Prozess der Globalisierung in der Textilindustrie ist. Ich möchte mal beleuchten, wie es eigentlich dazu kommt, dass jetzt im Moment gerade Bangladesch so in den Medien ist. Wir haben ja hier vor, in den 70ern, in den 60ern Jahren, wir haben ja hier in Erlangen vor der Tür Puma und Adidas, die haben ja alle hier produziert. Und was die letzten 20, 30 Jahre passiert ist, wird auch in so einem Film ganz deutlich. Die Großen, die Multis, schauen einfach immer, wo können wir am günstigsten produzieren. Und denen ist es eigentlich relativ egal, unter welchen Bedingungen. Und Bangladesch war jetzt die letzten Jahre eigentlich immer das Land, die günstigsten Arbeiter quasi zur Verfügung gestellt hat. Und China hat jetzt quasi so einen Prozess erlebt, wo unheimlich viele Große, auch zum Beispiel Adidas, der Vorstandsvorsitzende Heiner hat es erst bei der letzten Aktionärsversammlung auch öffentlich sogar gesagt, dass die jetzt einfach weiterziehen, weil China durch die Mindestlöhne, die sie da haben, zu teuer wird. Und dieser Prozess, der quasi in Deutschland angefangen hat, dann in Osteuropa weiterging, dann wurde die ganze Industrie nach China verlagert, der findet quasi gerade in Bangladesch statt. Und das, was wir da sehen, also dass Leute und Arbeiter dann für ihre Rechte kämpfen, hat dann wieder zur Folge, und das sind die neuesten Tendenzen, dass die ganze Karawane einfach weiterzieht. Also ist eine große Perversion, so sehe ich das, weil man immer versucht, jedes Land einfach und die Arbeiter dort vor Ort wirklich auszulutschen bis zum Letzten. Und dann, wenn die anfangen, sich zu organisieren und quasi Mindestlöhne einführen, dann zieht die Karawane einfach weiter. Aktuell ist es so, dass Afrika in den Mittelpunkt rückt von vielen und jetzt schon versucht wird, quasi Teile von Kollektionen darunter zu geben, weil es da in bestimmten Ländern einfach noch einfacher und vor allem noch günstiger ist zu produzieren. Was sind die Alternativen? Also das eine ist die Fair Wear Foundation, das würde ich gleich vorstellen. Und das andere ist natürlich, dass sich wir und auch die Gewerkschaften Gedanken gemacht hat, dass wir natürlich global agieren müssen. Also wenn jedes Land oder wenn jeder Arbeiter nur für sich argumentiert, wenn wir an dem Punkt nicht weiterkommen, weil die einfach immer weiterziehen. Und deswegen gibt es in Asien eine Forderung nach einem Living Wage in jedem Land. Das heißt also, man rechnet quasi aus, was eine Näherin oder ein Näher zum Leben braucht, und das muss der dann bezahlt bekommen. Das werden wir gleich sehen, das ist eine Forderung der Fair Wear Foundation, und ich habe quasi jetzt ein Video über die Fair Wear Foundation und ein Video über die Living Wage Kampagne dabei, weil ich beides sehr, sehr wichtig finde und weil es, glaube ich, die Grundlage ist von dem, wie wir eigentlich handeln und wie wir produzieren sollten, weil alles andere führt ähnlich wie in der Energie. Ich finde, wie heißt Fracking, glaube ich, ist ein schönes ähnliches Beispiel. Wir stellen fest, es gibt kein Öl mehr, dann bohren wir einfach noch tiefer und irgendwann fliegen wir vielleicht auf den Mond und nur da das Öl herholen. Ich habe keine Ahnung, aber es ändert ja nichts am System. Also wir müssen einfach umsteuern und dann an den Weg gehen, und wir müssen einfach einen Mensch, der die Textilien produziert, so bezahlen, dass er davon leben kann. Und ich bin der Meinung, und viele auch so in der grünen Mode sind der Meinung, dass es eigentlich relativ egal ist, wo produziert wird. Also ob in Deutschland, ob in Bangladesch, das Wichtige ist, wie man die Menschen dort behandelt. Und beim Thema Bangladesch ist vielleicht jetzt für den deutschen Markt noch interessant, wie kommen die Textilien nach Deutschland, also wenn sie mit dem Schiff, wenn sie geflogen, wird da quasi auch nochmal da die Umwelt verpestet, aber da Baumwolle bekanntlich nicht in Deutschland wächst, fordern wir eigentlich immer faire Arbeitslöhne und eben diese Living Wage Kampagne in jedem Land, wo man einfach berechnet, was brauchen die Menschen zum Leben, und das dann auch zahlt. Ich fange an mit einem Video über die Fair Wear. Das werden wir nach den zwei Videos auch nochmal so ein bisschen beleuchten und rausarbeiten, die genauen Forderungen. Das erste Video ist auf Deutsch. Ne, glaube ich, sind beide auf Englisch, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Für wenn es nicht in Ordnung ist, ich übersetze dann.
When we buy our clothes, we choose our brands for style, price, comfort and quality. But when you look at the story behind the label, the people making the clothes come into view.
They often work in poor conditions, facing limits on their rights and freedoms every day. Many of us would like to buy clothing that is made under good and safe working conditions, but reliable guarantees are hard to come by in the global apparel industry. One reason is that clothing brands don't usually own their own factories. Clothes are instead produced by many different companies in complex international supply chains. Take, for example, a t-shirt. Between the person who buys the shirt and the people who make it are a shop, a clothing brand, transportation, agents, and of course the factories where the t-shirt is made. Assembling a t-shirt involves many workers who can be spread over multiple factories. More complex clothing can involve even more workers. That's a lot of places where things can go wrong. And that's only one part of the full supply chain. Cotton, for example, is grown on plantations, spun into yarn, dyed, woven, or knit into cloth, which is sent to sewing facilities. That's the supply chain for a single t-shirt, a single item in a brand's seasonal collection. But each brand creates dozens or hundreds of designs every season, usually ordered from many different factories. At the same time, each factory can make clothing for dozens of different brands. The end result is a tapestry of diverse and interwoven supply chains. In such a complicated system, how do you begin to make sure that the people making the clothing are treated fairly? Well, Fairwear Foundation focuses on the parts of the supply chains where clothes are manufactured. Many labor violations take place in sewing factories, and as sewing is very labor-intensive, lots of workers are involved. At the heart of Fairwear Foundation's work are 8 labor standards, which are based on United Nations principles and cover workers' basic human rights. Employment is freely chosen, meaning it's not forced or coerced. There's no discrimination and no child labor. Workers' freedom of association and the right to collective bargaining are respected. There is payment of a living wage, reasonable hours of work, a safe and healthy working environment, and a legally binding employment relationship, that is, a fair and legal contract. So, how do these standards work in practice? Sometimes it's quite straightforward. For instance, when fire exits are locked to prevent workers from taking breaks or stealing clothes. Locked exits are a clear violation of the health and safety standard, and relatively easy to solve. But in most cases, violations are interlinked, and there are root causes beyond the factory's control. For example, a very common problem is excessive overtime. In many garment factories, people work up to 16 hours a day, 6 or even 7 days a week. That's more than 100 hours a week, sometimes for months at a time. Let's think about what that means. If you work for 16 hours, let's say from 7 in the morning until 11 at night, there's no time for family life or relaxation. There isn't even enough time for sleeping. Long hours also affect the quality of the work and also the safety of the workers. By far, the most workplace accidents happen during overtime when workers are tired. So why do people work this long? Sometimes workers are simply not allowed to go home. Almost always, salaries are so low that without overtime, workers could not afford a place to live, enough food, and other basic needs. So, despite the fact that excessive overtime is dangerous and reduces the quality of the products, there's huge pressure on factories to deliver clothing fast. Otherwise, they'll lose business and workers will lose their jobs. Brands demand short delivery times. They change their orders at the last minute and pay unreasonably low prices, putting huge pressure on wages and working hours. Style changes and peak seasons mean factories are never sure when the next order will come, so they overbook, another cause of overtime. Unpredictable orders also mean that workers are denied contracts or steady work, so excessive overtime is connected to wages, contracts, and health and safety, as well as to the way brands do business. Labor standards are connected in many other ways as well. Payment of a living wage is a key issue because it has knock-on effects. For example, on child labor. If parents don't earn enough to live on, guess where the children are likely to head? Probably not to school. Likewise, ensuring that workers can form or join a trade union of their choice and bargain collectively means that they can play a primary role in improving factory conditions. It would be great if we could just tell the factories to shape up.
But the reality is that factories cannot fix everything on their own. So, who is responsible for making it fair? Well, the factories do have a crucial role to play. They're the ones employing the workers. But brands also play a big role. Along with quality and price requirements, they can also call for decent working conditions. Plus, brands can have a major positive impact on working conditions by paying fair prices, asking for reasonable delivery times, and by providing some security to factories about future orders. So, Fairwear Foundation works on a number of levels. We check conditions in factories and production countries, and we look at the way that brands in Europe do business with factories. Fairwear Foundation also works with trade unions, labor and women's groups, business associations, governments, and consumer organizations, both in production countries and in Europe, to find solutions that last. Workers themselves can complain directly to Fairwear Foundation. Fairwear Foundation reports publicly about brand performance, progress in factories, as well as worker complaints. And that's where you come in. Public reporting allows consumers to see what's behind the label and make an informed decision about what clothes to buy. If you'd like to know more, visit fairwear.org, where you can check which brands we work with and create a shopping list of Fairwear Foundation members who sell products in your country.
Okay, also Fairwear Foundation ist so für uns eigentlich das Wichtigste, was sich beim Thema faire Bezahlung die letzten Jahre entwickelt hat. Das ist ein Zusammenschluss von 8 europäischen Organisationen. In Deutschland ist es der IVN, also der Internationale Verband Naturtextilien, und die Kampagne für saubere Kleidung, die das mitträgt. Und diese 8 Punkte, die Fair Wear Foundation quasi aufgestellt hat, ist eben einer davon, der Living Wage, da hören wir gleich noch was. Und der in letzter Zeit so in den Medien war, also das Thema Arbeitsschutz, da muss man auch mal was Gutes sagen über die Großen. Das scheint so, dass da jetzt einige das Problem erkannt haben und haben doch tatsächlich, ich glaube vor 4 Wochen war das erst, haben also unter anderem Nike, Gap und Zara haben quasi unterschrieben, dass sie diesen einen Punkt, den auch die Fair Wear Foundation fordert, also Arbeitsschutz, die Türen müssen offen bleiben, wenn die Näherinnen arbeiten, die Näherinnen müssen aufs Klo gehen dürfen während der Arbeit und solche Sachen. Also da tut sich anscheinend was, aber es tut sich halt immer erst dann was, wenn irgendwas passiert. Mir persönlich sind 2 Sachen mal begegnet, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass es ein Problem ist, und zwar hatten wir vor 2 Jahren Näherinnen aus Nicaragua da, und die hatten erzählt, dass für sie ein großes Problem ist, dass sie keine Arbeitsverträge haben. Also das heißt, die unterschreiben keine Verträge und haben zudem dürfen die keine Konten haben, das heißt, das Geld wird immer bar ausgezahlt, und somit kann quasi keiner nachvollziehen, was sie verdienen. Und was für uns so irgendwie so ganz selbstverständlich ist, dass jeder ein eigenes Konto hat, das ist denen quasi verboten. Und das sind halt so regionale Besonderheiten, die die Fair Wear Foundation deswegen lösen kann, weil im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen, die auch Textiler kontrollieren, haben die, finde ich, einen großen Vorteil. Und zwar haben die Büros immer in den jeweiligen Städten. Also es gibt ja auf der Welt quasi so Textilstädte. Es gibt zum Beispiel Tiruppur in Indien, da war ich, da wird ungefähr 40% der weltweiten T-Shirt-Produktion findet dort statt. Und in solchen Städten richtet quasi die Fair Wear Foundation Büros ein, wo die Arbeiter und Arbeiterinnen quasi nach der Arbeit hingehen können und dort von den Zuständen und den Problemen berichten können. Bei Adidas ist es so, oder bei vielen anderen, die haben auch externe Kontrollen, aber die sind angekündigt. Und was das heißt, brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Also, mir hat mal einer erzählt, das Lustigste ist immer, je nachdem, aus welchem Land die Kontrollen sind, müssen sie den Feuerlöscher 10 cm höher oder 20 cm niedriger hängen. Und im Endeffekt kann ich einfach nichts kontrollieren, wenn ich vorher sage, ich komme, sondern ich muss es zum einen unangekündigt machen Und zum anderen muss ich natürlich schauen, dass ich die Leute nicht in ihrer Arbeitszeit, sondern nach oder vor ihrer Arbeitszeit bekomme und ihnen die Möglichkeit gibt, da zu berichten, was eigentlich abgeht. Weil ich persönlich das Thema Löhne und faire Bezahlung so wichtig finde und weil ich diese Bewegung, die gerade stattfindet, so unterstützenswert finde, zeige ich jetzt eben das kleine und wie ich finde sehr, sehr schön gemachte Video über das Thema Living Wage und, wie sagt man so schön, Film ab.
Every day, workers all over the world jump onto local transportation to head to the factory where they start producing garments for all kinds of brands. They work very long hours to make ends meet, just because they wanted to live a decent life, to be able to send a bit of money to their family, and, most importantly, to give their children a better life. Unfortunately, for many of them, reality is different. Garment workers all over the world work in very poor conditions, make lots of overtime, and are paid very low wages. It's these wages that are our focus in this story. Many workers get paid a legal minimum wage. This amount is far from enough to keep a family out of poverty. Many women have to work up to 80 hours a week. Often, they are exhausted and hardly see their children. That is why we say that if you want a decent life, you need a living wage. A wage you can actually live from. And it's not just something we think everyone needs. A living wage is a human right for all people all over the world. If we all want decent working conditions when people are getting a living wage, why is this not the case? Why don't governments and employers help out these workers? This is because of a few reasons. People who try to join a union that can negotiate a better wage often get fired, intimidated, and sometimes even jailed. Governments could set a living wage, but they don't do this because they are afraid that companies will go to another country where wages are lower. Brands are very powerful. They are the ones who profit mostly from the situation. They buy their clothes very cheap from factories in Asia and sell it for a lot of money in Europe and the US. They promise good working conditions, but actually earn a lot of money because of the low wages. This is why it is very difficult to get a national living wage in each country in Asia. We need one single international wage. This will make sure that brands face the same demands everywhere in Asia. But how do you calculate a wage that takes into account all the different currencies and different costs of living? After all, a kilo of rice, tomatoes, or pineapple has a different price in every country. The solution is what we call the Asian floor wage. The Asia floor wage is different in each country, but it will provide all garment workers in Asia an income to buy the same basic needs. So how do you calculate the Asian floor wage? I will show you step by step. Step 1. Let's take the average worker as our example case. The first step is to think about what you should actually be able to buy from a living wage. We begin with the most important, food. What all food items have in common is that they can be measured in calories. Every worker needs 3,000 calories per day. She should be able to buy healthy food from a local store or market and prepare it at home. Second, besides eating healthy, she also needs other things. She lives in a house, she needs clothes, she needs money for transport, and she wants to be able to see a doctor when she's ill. A living wage should also cover these costs. She spends about the same amount on these other basic needs as on food. Third, a living wage should also support a family. Minimum wage often does not. A wage should cover two adults and two children. In our calculation of a living wage, each person is like a consumption unit. Because children consume less than adults, a child is calculated as half an adult consumption unit. So, she should be able to provide for what we call three consumption units. Finally, fourth, the Asian floor wage must be earned during a legal maximum working week, though not above 48 hours. Step 2. Now that we have said what she should be able to buy from a living wage, how many people should she be able to support, and maximum hours of work, we can use this definition to calculate a living wage for each different country. This goes in four steps. First, she goes to the local market to buy food. Then she goes home and cooks this for herself, her partner, and her children. She does this every day of the month. Lastly, she also pays for rent and other non-food costs. Great, we have the Asia floor wage in front of us now, but we need to be able to compare them internationally, because the same food basket can have different prices in each country. For example, the amount of money that can buy her a decent meal in Sri Lanka would hardly buy you anything in Europe. So, how do we do this? Step 3. To get to one international wage demand, we are using a method that was invented by the World Bank, which is called purchasing power parity, the PPP. It is a number to calculate how much money is needed to buy the same goods outside of the USA as you would need to buy them inside the USA. For 2012, this PPP number was set at 540 PPP. This comes down to a minimum monthly salary of about 34,000 rupees for Sri Lanka, 12,000 rupees for India, 1.2 million riel for Cambodia, and about 3 million rupiah for Indonesia. Step 4. Now we're getting there. Now we have a way of calculating a living wage, a definition of a living wage, and one wage demand from main garment producing countries in Asia. Workers can use the number we just calculated in negotiations with local employers and the governments to get to the Asian floor wage that is enough to actually live from. And that's exactly what step 5 is all about. We want consumers and workers to take action. But above all, we want brands and governments to use this amount to set a minimum wage and get an Asian floor wage realized. Together, we need to make a living wage a reality, so workers in the world can start living a decent life in peace. Add your voice now.
Okay, was ist ein Living Wage in Bangladesch? Und wenn Sie mal vor Augen führt, dass 30 Euro der Mindestlohn aktuell in Bangladesch ist, ich glaube, Sie haben ihn jetzt erhöht auf 42, Living Wage aktuell mit den, glaube ich, letzten Berechnungen wäre bei 60 Euro für eine Näherin. Das heißt, es geht hier um 18 Euro im Monat. Wer weiß, wie ein T-Shirt kalkuliert wird, ist ungefähr, ich schätze mal, 1 bis 2 Cent pro T-Shirt würde es uns hier mehr kosten, dann könnten wir diesen Living Wage zahlen. An was das scheitert, sind die Einkaufspraktiken der Konzerne, es ist unser eigenes Verbraucherverhalten, einfach günstig und möglichst billig einzukaufen. Aber wer sich einfach mal vor Augen führt, wie wenig das eigentlich ist, ich komme da oftmals an meine Grenzen, weil ich immer merke, dass es eigentlich total schnell ginge, hier große Räder zu drehen und da wirklich was zu verändern. Wie es zukünftig ist, muss man schauen. Die Kampagne läuft gerade sehr, sehr gut, auch wieder mit Unterstützung der nationalen Organisationen. Eben in Deutschland ist es immer die Kampagne für saubere Kleidung. Die Problematik zum Beispiel in Bangladesch ist so, dass die Textilindustrie da sehr, sehr groß ist und 2/3 der Abgeordneten im Parlament haben Verbindungen in die Textilindustrie und dementsprechend ist es natürlich sehr, sehr schwer, da was zu verändern. Gleichzeitig gibt es aber verschiedenste Initiativen, unter anderem auch von der EU aktuell, die überraschenderweise von der deutschen Bundesregierung gerade verhindert wird, diesen Living Wage zum Beispiel auch einzuführen und dass die EU quasi keine Produkte mehr dass man in die EU keine Produkte mehr einführen darf, die von Ländern, die quasi dieses Abkommen nicht unterschrieben haben. Die Liste der einzelnen Teilbereiche der Textilkette ist natürlich noch lange nicht fertig. Also Färbereien, Pestizide auf den Feldern und Transport nach Deutschland zum Beispiel, also wie kommen die Sachen nach Deutschland? Das sind alles Punkte, die aufgegriffen werden. Also bei den Färbereien ist es so, dass Greenpeace sich auf das Thema gestürzt hat. Die haben lange gesucht, wie sie mit Textilien was machen können und haben sich nicht so recht an das Thema herangetraut, weil eben viele andere Organisationen wie die Fair Wear Foundation da auch schon aktiv waren. Und Greenpeace hat sich den Teilbereich der Färbereien rausgesucht und hat da quasi mal rausgearbeitet, wie viele Flüsse eigentlich durch die Textilindustrie vergiftet sind, und hat letztes Jahr eine sehr, sehr große Detox-Kampagne gefahren und hat da gerade sehr, sehr große Firmen dazu gebracht, unter anderem auch Puma, auch ein Abkommen zu unterschreiben, auf bestimmte Chemikalien zu verzichten. Die Kirsten Brodde, die das Buch Grüne Mode geschrieben hat, wo ich ein bisschen helfen durfte, die ist internationale Campaignerin mittlerweile bei Greenpeace. Und wenn man mal mit der über das Thema spricht, also die war am Verhandlungstisch mit H&M und mit Zara gesessen, dann verzweifelt man eigentlich ein bisschen, wenn man mal so intern das hört, wie schwierig das eigentlich ist, sowas umzusetzen. Und erst diese internationale Kampagne, wo sie dann wirklich auf die Dächer von Zara geklettert sind und Plakate runterhängen haben lassen, hat dann dazu geführt, dass nach zweijähriger Arbeit Zara dieses Abkommen unterschrieben hat. Und das ging relativ schnell. Also das heißt, technisch ist es jederzeit möglich, dass die Großen auf bestimmte Chemikalien verzichten. Das Einzige, an was es immer hängt, sie müssen Prozesse ändern. Und Prozesse in einem Unternehmen zu ändern, ist irgendwie, glaube ich, das Schwierigste für ein Unternehmen überhaupt. Und das haben sie dann gemacht und plötzlich ging es. Also die Alternativen kosten nicht mehr Geld. Das Einzige, sie mussten mal zu einem anderen Hersteller und sich die Chemikalien besorgen. Also auch da ist es eben relativ einfach, andere Wege zu gehen. Das andere ist das Thema Pestizide. Wir haben es vorhin im Film gesehen. Ich habe es selbst in Indien beobachtet. Wir sprechen von, ich glaube, in den letzten 10 Jahren, da gehen die Meinungen auseinander, aber das sind auch über 200.000 Leute, die an den Pestiziden, also an dem Ausbringen der Pestiziden gestorben sind, beziehungsweise das Wasser wurde verunreinigt, die Leute wurden krank. In Indien ist es so, dass auch da kaum Arbeitsschutz besteht, wenn die Pestizide ausgebracht werden. Also das passiert im Badeschlappen oder wirklich auch so, wie wir es vorhin gesehen haben, dass die tragen es am Rücken und spritzen es einfach auf. Also wenn man da durch das Land fährt, sieht man das öfter. Also mir ist das auf jeden Fall öfter begegnet. Ich kann Stunden so weiter erzählen, aber ich möchte auch die Zeit nutzen, um so ein bisschen positiv mal aufzuzeigen, was es eigentlich gibt. Als ich vor über 10 Jahren mit dem Thema begonnen hat, gab es relativ wenig. Also es gab so im Ladenbereich oder im Kollektionsbereich gab es Hess Natur. Ich nenne das immer, es gab die Naturtextile, mit denen die kann man mögen. Also ich mochte die auch, ich habe die auch gekauft, aber jemand, der sich modisch kleiden will, kommt da relativ schnell an seine Grenzen. Und die letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre hat eigentlich eine wahnsinnige Entwicklung stattgefunden, dass immer mehr Labels, Designer, Verbraucher einfach die Problematik erkannt hatten und neue Wege gegangen sind. Und von Ladenseite haben wir mit Glory zum Beispiel eine Alternative geboten. Ich sehe, wo mich sehr, sehr freut, dass jemand aus Erlangen da ist, der hier einen Laden hat, seit 2 Jahren, glaube ich, oder? Seit 1,5 Jahren. Der quasi den ersten grünen Laden in Erlangen eröffnet hat. Sowas gab es eben in Erlangen bis vor 1,5 Jahren noch nicht. In Nürnberg gab es bis vor 7 Jahren nicht. Also das heißt, das ist ein Feld, was sehr, sehr neu ist. Und es gab natürlich Biobaumwolle schon länger, aber der Absatz der Biobaumwolle hat sich auch in den letzten 10 Jahren verfünffacht. Und man merkt also, dass immer mehr Menschen das erkennen, dass wir umsteuern müssen, dass wir andere Wege gehen müssen. Und wie ich angefangen habe vor 7 Jahren, hat es, glaube ich, für mich zu bestellen 500 Hersteller auf der ganzen Welt gegeben, die ich so unter grüne Mode einschätze. Also das heißt, es gab keine eigenständigen Messen, beziehungsweise nur eine, das war so eine Naturtextilmesse. Und es gab ganz, ganz wenig junge Leute, die eigene Kollektionen entworfen haben. Und heute sind wir gefühlt bei 5.000. Ich habe eine Liste zu Hause, da stehen 3.000 Labels drauf. Also das heißt, die letzten paar Jahre entwickelt sich da wahnsinnig viel. Ich behaupte, die wenigsten von euch bekommen das mit. Ich habe ein paar T-Shirts schon gesehen, oder ein paar Kleidungsstücke, wo Leute was anhaben, aber ich glaube, es ist noch relativ neu. Und wir haben quasi ein Riesenthema, wir haben eine Textilindustrie, die einfach sich völlig gegen Veränderungen verschließt, die seit langem eigentlich die Problematik weiß und sich auch bewusst ist, was sie anrichten, aber die es einfach nicht schaffen, umzuschwenken und in eine andere Richtung zu gehen. Und ich habe gerade am Anfang, wie ich angefangen habe, habe ich mir gedacht, man muss die Großen ändern. Also man muss mit denen zusammen versuchen, andere Wege zu gehen. Also Vandava Shiva, die alternative Nobelpreisträgerin, ist ein schönes Beispiel. Vor 2 Jahren hat die sich auch mit Puma getroffen. Und dann kam halt auch schnell raus, dass Puma das super vermarktet hat als PR-Termin. Aber es kam halt auch raus, dass Puma nicht mit Vandava Shiva zusammenarbeitet. Und das sind so Themen, die mir so in meiner Arbeit sehr schnell gezeigt haben. Und da erinnere ich an den Film über Kick, dass immer ganz, ganz viel versprochen wird und ganz, ganz viel so verkündet wird. Aber wenn man dann wirklich mal genau hinschaut, passiert eigentlich gar nichts. Und deswegen sage ich mittlerweile, man muss die kleinen Labels, die es gibt und die kleinen Hersteller, die es gibt, die muss man einfach unterstützen, weil die von vornherein quasi alles richtig machen. Also die achten darauf, dass eben Sachen von der Fair Wear Foundation zertifiziert sind und dass Biobaumwolle verwendet wird und, und. Und die Großen zu ändern, ist schier unmöglich. Also ich finde, da gibt es genügend Beispiele aus anderen Industrien. Wenn man gerade mal die Energiewende sich in Deutschland anschaut, dann ist das für mich auf jeden Fall eine Bestätigung von dem, was ich fordere, quasi die kleinen Labels mehr zu unterstützen und die größer zu machen. Ich möchte noch relativ lang Zeit lassen, damit wir ein bisschen diskutieren können und möchte ein kleines Label mal vorstellen. Das Schöne ist mittlerweile, dass es eben so wenig gibt, dass man alle kennt und dass auch viele, also das, was ich jetzt vorstellen werde, ist jemand, der für Hess Natur gearbeitet hat und der mit Max Herre zusammen eine Kooperation hat. Ich weiß nicht, ob ihr Max Herre kennt, ein Hip-Hop-Sänger aus Deutschland, der letztes Jahr ein Nummer 1 Album hatte. Das Label heißt Econ Footwear und ich möchte das jetzt quasi so als Switch haben, so hingehend, dass es Alternativen gibt, die können wir jetzt dann gleich nochmal besprechen und vielleicht auch mit euren Fragen besprechen und einfach mal zeigen, es geht. Und es geht vielleicht auch so, wie man es gar nicht erwartet. Es gibt wunderschöne Sachen da außen, die man entdecken kann. Also Kollektionen. Es gibt mittlerweile fast alles, also vom Schuh über die Jeans, über Oberteile. Es ist ein bisschen schwierig, noch bestimmte Funktionen herzubekommen. Aber auch da gibt es mittlerweile relativ viel. Bleed, ein Label aus Helmbrechts, was in Erlangen verkauft wird, ist zum Beispiel, die verwenden einfach recyceltes Polyester oder es gibt auch bestimmte Funktionsfasern, die dann immer recycelt sind, die quasi ähnliche Funktionen bieten wie die herkömmlichen. Und es gibt so viel da außen, was einfach immer noch keiner weiß. Und wir hatten letzte Woche bei Fashion Week in Berlin und die Anne vom Label, also die heißt Anne und ihr Label heißt Anne Gorke, hat auch im Zelt auf der Fashion Week, also das wird euch wahrscheinlich wenig sagen, aber es gibt quasi so, der Ritterschlag für einen Designer ist, wenn er im Zelt auf der Fashion Week zeigen darf. Und da hat die Anne jetzt zum zweiten Mal ihre Kollektion präsentiert und die war auch, ich glaube vor 4 Jahren hat die umgeschwenkt und hat grüne Kollektionen entworfen und wir haben ihr ein bisschen dabei geholfen. Und ähnlich ist es auch bei Econ, bei dem Schuhlabel. Und ich zeige auch mal nur kurz die Präsentation der Schuhs in Berlin. Wir hatten dieselbe Veranstaltung auch in Stuttgart, aber da habe ich keine so schönen Bilder. Und deswegen zeige ich euch mal, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen, mal so ein Label und ich hoffe, euch inspiriert es ein bisschen.
Okay, was geht ab? Guten Morgen, es ist 7:30 Uhr hier auf Weezer Zone Affair und ich hab hier einen heißen Track mit einem heißen Start. Marcel, schön, dass du wieder da bist.
Noel, Marcel, wie geht's? Heute Schuhlaut für den Marcel der Engel. Und freuen uns, dass die Leute gekommen sind. Und geht's halt mal rein.
Also da kommt jetzt immer Musik. Ich möchte die Veranstaltung nicht dazu nutzen, Werbung für irgendwas zu machen, aber nur mit diesem Schuh, den gibt es, glaube ich, gibt es in den anderen zu kaufen, ich weiß gar nicht, noch nicht, deswegen kann ich vielleicht ein bisschen Werbung machen. Was ist der Unterschied an so einem Schuh, also was ist da anders wie bei konventionellen Schuhen? Ich erkläre es bloß mal ganz kurz, also Kautschuk, das ist quasi das Material für die Sohle. Das wird der Wind gewonnen im Amazonas von Leuten, die quasi so durch den Urwald laufen. Da wird der Baum angeritzt und der Kautschuk gewonnen und dann verarbeitet. Es gibt Kautschukplantagen, das würden wir ablehnen. Das ist quasi wilder Kautschuk und das Obermaterial ist Leder. Bei Leder haben wir aktuell ist der Unterschied nur die Gerbung. Also die Gerbung ist sehr, sehr giftig, wenn man Leder gerbt und es gibt quasi eine ökologische Gerbung. Es gibt leider noch nicht, in Anführungsstrichen, Bioleder, also es ist fast noch nichts auf dem Markt. Das hat der Problematik geschuldet, dass die Schlachthöfe das Bioleder und das konventionelle Leder nicht trennen. Das heißt, wir haben im Moment eigentlich im Schuhbereich bei den meisten konventionelles Leder, das ökologisch gegerbt ist. Es gibt noch ein Schuhleder, das heißt Weser, das hat so ein V drauf. Da ist ein bisschen anders, weil die eigene Rinderzucht haben und quasi ihre eigenen Rinder halten und da dann auch ihr Leder hergekommen. Genau, also Eken Footwear als Alternative, wenn jemand Schuhe braucht. Wir haben ungefähr noch 20 Minuten, oder? Dann würde ich im Hintergrund, während wir diskutieren, lasse ich noch was laufen, eben diese die Modenschau von letzter Woche, das ist sehr klassisch, aber alles, was man da sieht, ist quasi auch Öko. Und da ich Anne ganz gut kenne, freut es mich wahnsinnig für sie, weil ich sie sehr engagiert und sehr überzeugend finde. Und es ist abartig, wie viele Gedanken die sich macht, diese Stoffe herzubekommen, die Drucke richtig zu machen. Und die startet quasi richtig durch und ist in sämtlichen Medien wie der Vogue und wie in vielen anderen gerade besprochen. Und mich freut es für sie und deswegen lasse ich das so ein bisschen im Hintergrund ohne Ton laufen. Gut. Der spannende Moment, traut sich irgendjemand irgendwas zu fragen?